Wasserkünste, der Podcast über spannende Geschichten von Wasser, Garten, Kunst und Kultur. Moin und herzlich willkommen in dieser Episode von Wasserkünste. Heute spreche ich mit einer finnischen Landschaftsarchitektin, die sich in Hamburg niedergelassen hat. Sie ist eine Gartenplanerin, die sich nicht nur auf die Gestaltung von Außenanlagen spezialisiert hat, sondern sie hat einen ganz bestimmten Schwerpunkt. Einen besonderen Schwerpunkt, der auch ihr finnisches Erbe widerspiegelt. Denn eine ihrer Spezialgebiete sind Saunagärten. Sie mischt in ihren Gestaltungen ihre finnischen Wurzeln mit den Herausforderungen der deutschen und da speziell der hanseatischen Gartensituation und gestaltet daraus einzigartige Sauna- und Gartenerlebnisse. Ihr gestalterischer Ansatz verbindet ihren beruflichen Hintergrund in der Landschaftsarchitektur mit einer tiefen Wertschätzung für die Natur. Und das mag auch aus ihrem finnischen Erbe kommen. Und sie zielt in ihrer Arbeit darauf ab, Gärten als Außenwohnräume sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen aufzuwerten und lebenswert zu machen. Untrennbar damit verbunden ist das Element Wasser, zu dem sie eine ganz besondere Beziehung hat. Und über diese Beziehung werden wir in dieser Ausgabe von Wasserkünste ausführlich sprechen. Ich freue mich auf das Gespräch mit Annelie Wilska, Gartenplanerin aus Hamburg.
War zum Beispiel Saunahaus immer das erste Haus, was eingerichtet, was hergerichtet wurde. Wenn du das nicht kennenlernst, Natur. Wie kannst du das denn schützen? Wie kannst du das denn leben lernen? Den baue ich immer ein. Der gehört einfach. Das ist einfach der Grundton in jedem Garten. In Finnland ist man eigentlich da ein bisschen schüchterner. Also
herzlich willkommen, Annelie Wilska. Wie geht's dir?
Mir geht's ganz gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das ist meine erste Podcast ist, aber ja, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wir kennen uns ja schon ein bisschen und ich finde es einfach unglaublich spannend, was du machst. Erzähl uns doch ein bisschen was von dir. Wer ist Annelie Wilska? Was macht sie so im wahren Leben, wenn sie nicht gerade Podcasts bespricht?
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung, lieber Jörg. Und ja, herzlich grüße hier aus Hamburg. Mein Name ist Annelie Wilska. Ich bin eine Gartenarchitektin aus Finnland, der jetzt hier in Hamburg sich mit ihrer Familie niedergelassen hat. Und ja, ich gestalte private Gärten, Außenanlage für Kindergärten, Schulen, Unternehmen. Und gerade diese Frühling ist ja meine Hauptsaison. Jetzt es geht mir eigentlich sehr, sehr gut. Also ist jetzt richtig viel los. Ich habe viele schöne Projekte, auch wo das Wasser auch mitspielt hier in Hamburg. Wir haben ja auch die schöne Elbe und Kanäle in der Innenstadt. Und ja, da habe ich jetzt gerade einen schönen Privatgarten mit Elbblick in der Bearbeitung und auch mal einen Bürogarten mit am Kanal und mehrere Kindergärten. Es ist viel los, Tage sind voll, aber wie gesagt, Frühling, ich bin absolut ein Frühlingsmensch und das gibt mir auch Energie und irgendwie, ich habe auch Vorfreude auf die neuen Gärten, die jetzt dabei entstehen.
Das klingt alles sehr, sehr positiv, so wie du das erzählst. Also es ist viel los und du freust dich und es ist Frühling und du bist voller Energie. Und ich habe gerade eine Pressenotiz reinbekommen, das fand ich sehr spannend, dass die Finnen zum 8. Mal in Folge, und wir schreiben das Jahr 2025 für alle, die es später dann mal hören, diese Podcast-Serie oder diese Podcast-Episode, 2025 seid ihr zum 8. Mal in Folge das glücklichste Land der Welt geworden. Erzähl uns ein bisschen von Finnland. Was macht euch so glücklich und zufrieden? Was macht das Land aus? Nimm uns mal mit auf eine kurze Reise nach Finnland. Du bist ja gerade im Urlaub dort gewesen, ne?
Ja. Also ich bin sehr oft in Finnland, obwohl ich jetzt schon fast 25 Jahre hier in Hamburg lebe. Ja, was macht Finnland aus? Vielleicht einfach die erste Stichworte, was mir dazu fällt, ist Naturnähe. Ruhe, wir haben wunderschöne Landschaften, Seenlandschaften, freundliche Menschen und auch noch etwas, was hier in, also Jahreszeiten, auch so Also wir leben mit der Natur. Das ist schon auch, glaube ich, in diese ganz wichtige Bestandteil des finnischen Glücklichseins oder die Empfindung des Glücks. In Finnland gibt es sowas wie Allgemeinrechte, also wo man einfach überall spazieren gehen darf, man darf Pilze sammeln, Beeren sammeln, da muss man, also gibt es irgendwie keine, also die private Grundstücke, also die größten, also irgendwo aufs Land, die sind nicht, oder Wälder, sie sind nicht gezäunt, also du darfst überall sich bewegen. Es gibt Wasser immer in der Nähe. Also wenn ich vielleicht einfach mal, um so einen kleinen Vergleich zu schaffen. Also zum einen, Finnland ist ungefähr so groß wie Deutschland von der Fläche her.
Ja.
Wir haben aber nur 5,5 Millionen Einwohner und dazu fast 3 Millionen Saunen zum Beispiel. Ne? Da wird immer darüber gespielt, ja, es gibt Finnland sogar mehr Saunen als Autos. Also das ist auch schon so ein Thema, wo man sagt, okay, wir können uns also entspannt nehmen, wir können uns, es ist allgemein, ja, also allgemein ist es auch mit den Finnischen Glück, also die Finnen nehmen das Leben vielleicht nicht so ernst, die sind auch zufrieden damit, was die haben, die haben auch nicht so riesige Erwartungen, dass es jetzt alles irgendwie, also das ist so eine bestimmte Bescheidenheit. Und man freut sich auch darüber, was man hat. Man hat auch eine große Vertrauen an Gesellschaft und auch Institutionen. Man fühlt sich sicher. Und ja, und dieses Land ist einfach schön. Also das kann ich nicht anders sagen.
Ja, das solltest du auch sagen. Es ist schließlich deine Heimat. Und wenn uns jetzt Finnen und Finninnen zuhören, die genauso wie du im Exil leben, mehr oder weniger, dann glaube ich, vielleicht haben sie schon so ein bisschen Heimweh. Das kann ich. Ich war noch nie selber in Finnland, habe allerdings heute mit einem Kollegen gesprochen, der dort Verwandtschaft hat und dort war. Der hat also leuchtende Augen bekommen und hat gesagt, das war echt schön, als wir da unsere Verwandten besucht haben. Und ich habe ihn gefragt, was war denn besonders schön dann? Da sagt er, als erstes ganz spontan, die Natur. Also die Wälder, das viele Wasser, das Meer, das war einfach, also ein Meer an allem sozusagen, ne? An Natur und an Naturverbundenheit, dann offensichtlich ja auch der finnischen Bevölkerung, Macht und am Ende ja wohl auch das Thema Sauna, was wiederum mit Wasser zusammenhängt. Und du selber machst ja auch sehr viel mit Wasser. Wie hat Wasser dich geprägt? Wieso fasziniert Wasser dich so?
Also in Finnland lebt man immer irgendwo in Nähe des Wassers. Also ich bin in Helsinki geboren. Das ist natürlich da eine Halbinsel am Ostsee. Da war es Meer, aber dann alle Sommerurlaube habe ich auch aufs Land gebracht bei meiner Familie oder meine Bruder und Großeltern aufs Land. Und sind immer sehen irgendwo in Nähe. Also Finnland, also aus dieser großen Fläche, ist 80% ist Wald und 10% Wasser.
Hm.
Diese 10% Wasser, man sagt auch, Finnland ist Land der 1000 Seen.
Also,
je nachdem, ab welcher Größe man die zählt, es gibt irgendwie 170.000 Seen. Und das ist hier, unsere Landschaft ist jetzt durch ja Eiszeit geprägt. Also damals, als der Eis sich so irgendwie nach Nordwesten gezogen hat, das hat sich einfach solche Spuren in Landschaft gelassen, so ganz kleinteilig. Und dann diese Geomorphologie, diese Tiefungen sind damals mit dem Wasser gefüllt. Dadurch ist es jetzt, auch diese Seenlandschaft ist sehr geprägt von Kleinteiligkeit. Es ist so, du kannst, es gibt viel ganz lange Uferlinie, dann du findest immer ein, also zum einen das Wasser, diese Seen sind nah, aber dann findest du auch immer Ort, wo du so gefühlt allein bist oder sein kannst, also ganz ruhig, ganz still, du kannst auch die Naturgeräusche lauschen, du hörst das Wasser, also diese, was meine Naturverständnis prägt oder was ich ganz besonders was ich wichtig finde und was ich auch immer in meine Arbeit, in Planung versuche mal, oder was mir wiederzugeben, ist diese Gefühle, was diese Natur bei mir weckt. Also alle diese ganze Sinn, also mit allen Sinnen, dass das Natur ist nicht nur sehen, es ist auf jeden Fall, wie man hört, dass man riecht, dass man fühlt, dass also man hat den Wind im Gesicht, man hat also diese an jeder Sinne erzählt und mit jeder Sinne nehmen müssen, dass irgendwie andere Aspekte war und diese, um das einfach wahrnehmen zu können, man braucht dazu auch so ein bisschen Ruhe, ne? Also wenn in der Stadt, also wenn es ist zu viel umherum mir passiert, dann sehe ich, höre ich das gar nicht. Das ist alles so ein bisschen leise, so leise Töne. Und dann, das merke ich immer, wenn ich zurück in Finnland bin. Gerade im Sommer, weil da ist nochmal diese, beim Sommerzeit, finde ich, die Licht. Ne? Im Norden ist natürlich das auch als besondere Licht und diese geprägte Jahreszeiten. Das Winter ist dann dunkel und kann durchaus kalt sein und lang und kann anstrengend werden. Aber dagegen, die Sommerzeit, das ist dann so was, wo man einfach irgendwo das ganze Härte des Winters, zurückliegenden Winters irgendwie vergisst, weil dann kommt das Licht und der kommt mit so einer Power. Man hat einfach, ne, die lange Abende, ist was ganz Besonderes. Und da, ja, also das ist meine, also wenn ich jetzt das einfach dazu, jetzt habe ich sehr lange schon geredet, aber ja, da möchte ich dazu irgendwie so meine persönliche so eine Lieblingsort oder am finnischen, also wenn ich im Sommer da bin, einfach dieses Sehen, dieses am Strand sein, einen Sommerabend, wenn es noch hell ist, hast du ein Saunahaus, kleines Ferienhaus mit Sauna, wo du mit deiner Familie und Freunden einfach einen schönen Abend verbringen kannst. Aber dann sitzt du da auf diesem Holzsteg am See und diese Sonne oder Sonnenuntergang. Also es ist auch wie so eine gefühlte verlängerte Sonnenuntergang. Es ist 9 Uhr da, es ist 11 weiterhin da, bis 12. Du kannst die Zeit irgendwie völlig irgendwie vergessen. Das ist so eine verlängerte, so eine sehr lauschige, die ist sehr schön. Und das ist irgendwie so eine, auch eine Erlebnis, der immer wieder genauso schön ist und den man auch nach allen Jahren sich wieder sucht und wünscht, dass wenn ich wieder einen Sommer in Finnland finde, ja, da möchte ich mich auf jeden Fall wieder ein paar Tage am Wasser, auf der so eine Saunahütte oder Mökki, was wir sagen, so ein Ferienhaus, so ein einfaches Ferienhaus mit Sauna verbringen und einfach diese finnische Natur, finnische See lauschen.
Ist das denn bei den jüngeren Finninnen und Finnen auch noch so, dass sie sagen, diese Mischung aus Wald, Wasser, Meer und natürlich immer in Verbindung mit Sauna, da kommen wir gleich noch drauf, dass das immer noch so einen hohen Stellenwert hat? Oder ist da eher dieses smarte Stadtleben dann wichtiger geworden?
Das, ich glaube, die Jugend schätzt das auch sehr. Sicherlich, also zum Beispiel, meine eigene Kinder jetzt, die schon 20 und 18 sind, früher als Kinder waren, natürlich wir hier aus Hamburg, jetzt schon mal nach Finnland gefahren sind und dann waren die so ein bisschen knauzig, ja, wieso müssen wir immer nach Finnland fahren? Also die Freunde machen so spannende Reisen, mal Spanien, mal da und dort. Wir müssen immer nach Finnland fahren. Ja, naja, da müsst ihr irgendwie durch. Und mittlerweile, als die dann selber erwachsen sind, sehe ich das. Obwohl die beiden, die in Finnland gelebt haben, die haben auch ganz enge Verbindung zu Finnland und auch, ich sehe das, also die haben auch mir erzählt, also dass die auch genießen diese Saunakultur und das hat, also ich glaube, das gefällt die jüngere Generation auch. Und auch noch dazu zu sagen, wenn man jetzt Saunakultur der jüngeren Generation denkt. Vielleicht war da Zeiten, wenn das so ein bisschen gerade in Städten so nicht so populär war, die öffentliche Saunen oder sowas, was der ältere Generation ganz gerne gemacht hat. Aber jetzt kommt das neu und ein bisschen andere moderne Art. Also zum Beispiel Helsinki. In Helsinki hat es sich so ganz coole Locations entstanden, direkt am Wasser, am Ostsee zum Beispiel, wo die das Abendleben und Sauna und auch Wasser so irgendwie zusammenbringen. Also die sind eher vielleicht Restaurants, Terrassen, wo man sich mit Freunden treffen kann, aber die haben auch ganz schöne, moderne Saunaabteilungen, wo man dann auch mal in Sauna gehen kann und einfach sich in Ostsee baden kann. Und dann nach so einem Saunagang oder Saunagänge, dann trifft man sich da auf der anderen Seite, auf der Terrasse.
Jetzt hast du schon ein paar Mal die finnische Saunakultur angesprochen und in die Bilder, die du mir in den Kopf gezaubert hast, gerade am Anfang von dem Sonnenuntergang, der nicht enden will, weil es bei euch im Sommer einfach so lange hell ist. Und ich sitze in der Sauna oder vor der Sauna oder vor dem Ferienhaus und vor mir ist irgendwo der See. Und jetzt kommst du um die Ecke mit einer städtischen Sauna, die zwar an der Ostsee liegt, aber eher so ein bisschen hip ist. Also so zumindest stelle ich sie mir gerade so vor. Wie ist denn die ursprüngliche Saunakultur in Finnland? Für mich war sie bis gerade wahrscheinlich auch so verklärt. Ja, das ist dann eine Holzhütte, die irgendwo an einem See steht und dann komme ich raus nach dem Saunieren und schwimme im See eine Runde und komme wieder raus und setze mich auf die Terrasse und gucke den nicht enden wollenden Sonnenuntergang an. Es hat sich ja offensichtlich ein bisschen verändert. Ist Sauna immer noch mit Wasser so eng verbunden, außer mit dem Abkühlen? Und wie hat sich die Saunakultur in Finnland entwickelt und verändert? Erzähl bitte ein bisschen davon.
Ja, wenn ich so ein bisschen etwas weiter weg zurückgehe. Also Saunakultur hat Finnland wirklich eine sehr, sehr lange Tradition. Also Sauna selber ist nicht irgendwo keine finnische Erfindung, natürlich nicht. Aber in Finnland hat das über Jahrhunderte irgendwie durchgehend geblieben oder überlebt, ne? Wenn es auch in vielen anderen europäischen Ländern während der Reformation so auch für lange Zeit verschwunden hat. Finnland hat diese Tradition gut überlebt und ist natürlich auch verbunden mit den damaligen sehr, sehr ländlichen, rural, ländlichen, also bäuerlichen Kultur. Und natürlich die Familien in diesem dünn besiedelten Land ziemlich auf Selbstsorge allein lebten. Und da war zum Beispiel Saunahaus immer das erste Haus, was hergerichtet wurde. Also wenn man einen neuen Siedler, also bevor das Haupthaus gebaut wurde, wurde als erstes das Saunahaus da. Und das hat einfach diese praktischen Gründe, dass dort war dann heißes Wasser. Das war der hygienischste Ort. Hier in der Sauna wurde die Kinder gebären. Da wurden die Kranken gepflegt. Man hatte einfach für Sauna und Hitze pflegende, heilende Wirkung zugesprochen. Man hat über Abtiege des armen Mannes gesprochen. Das hat sich und dadurch, es war einfach praktisch. Es war nicht irgendwie so ein, also nie irgendein Luxus oder sowas. Es hat einfach das Badehaus. Also das gehört einfach zu den finnischen Lebensweise und praktisch dazu. Ne? Mhm. Und dann hat es sich natürlich auch entwickelt, dass das auch die vielleicht so mehr Mittelklasse in Städten das Baden für sich entdeckt haben. Finnland ist ja ein kaltes Land und die Gewässer, also damals war Baden war populär da wurde. Und dann haben sie es einfach auch festgestellt, ja, die Saunen helfen sich, da muss man sich auch irgendwo aufwärmen. Und das hat sich neben solche Badehäuser dann langsam auch Saunahäuser entstanden am See. Und letztendlich, das wurde, also dadurch neben diese ganz praktisch als Sauna, als Badehaus und als hygienste Ort des Bauernhofs, ist das dann eher diese also je nachdem, also je näher wir zu unserer Zeit kommen, dann einfach diese, in den Jahr 20. Jahrhundert, diese Strandsau, also diese durch die Mischung natürlich Finnland, optimalste Bedingungen mit viel Seen, viel Ufer, viel Natur und diese Saunen in vielen Zahl, dass dann auch diese Kultur uns sehr geprägt hat. Das hat uns, ja, da, das ist, hat sich auch bis zu diesen Zeiten weiterhin entwickelt. Und ich glaube, dann ist es nicht mehr, es ist keine Generationssache. Alle Finnen sind irgendwie davon stolz. Also jede ist ein bisschen anders. Die Jüngere, da gibt es auch Rituale, da sage ich, also man wird zum Beispiel Junggesellenabend, das wird oft gerne mit der Sauna verbunden. Man nutzt die Sauna in vielfältiger Art, jetzt in modernen Zeit, aber es ist immer noch da und für, glaube ich, ja, alle Generationen.
Ist das auch ein Grund, weshalb die Naturverbundenheit so da ist und die Liebe zum Wasser in dem Fall einfach, dass man das Saunieren schätzt und das unweigerlich mit dem Wasser verbunden ist? Ihr die Natur schätzen und lieben gelernt habt, weil ihr so viel davon habt und sie dann auch entsprechend besser schützt. Also ihr liebt sie, also schützt ihr sie auch?
Das ist das, was mich auch wirklich in meiner Arbeit inspiriert. Und ich denke, wenn ich jetzt Kinder an Stadtkinder denke, die jetzt keine Erfahrung, also Zugang zur Natur haben, zum Beispiel im Kindergarten, also wie wichtig diese Natur, wenn du das nicht kennenlernst, die Natur. Wie kannst du das denn schützen? Wie kannst du das denn lieben lernen? Du musst das erst kennenlernen, schätzen lernen, lieben lernen. Und da, danach kannst du das auch schützen. Das wird dir automatisch auf dir. Du schützt alles.
Nun spielen, wie wir das ja gerade, oder wie du das gerade erzählt hast, Sauna und Natur ja so eine große Rolle in der finnischen Kultur. Wie wichtig sind dir die beiden Faktoren in deiner Arbeit als Gartenplanerin? Also baust du sie auch ein, nutzt du sie ganz bewusst und möchtest du damit auch was transportieren?
Also Natur und Sauna, ne?
Ja.
Natur auf jeden Fall. Also den baue ich immer ein. Der gehört einfach. Das ist einfach der Grundton in jedem Garten. Da sind alle Kollegen sicherlich mehr oder weniger gleiche Meinung.
Naja, ich habe ja, wenn ich jetzt die Kollegen und Kolleginnen teilweise so sehe, die sicherlich einerseits auch einfach Zeitstrom, also vom Zeitstrom her, vom Zeitgeschmack her geprägt sind und natürlich auch die Dinge zumindest teilweise machen müssen, die die Kunden gerne haben möchten. Nichtsdestotrotz haben wir ja doch bei uns auch in der Branche Leute, die sagen, ja, ein Garten ist Natur, wenn da viel Rasenfläche ist und dann ein Wasserbecken in der Mitte, das als Spiegelbecken dient. 40 Zentimeter tief, schwarze Abdichtung drin und das schöne, moderne, architektonische Haus soll sich drin spiegeln. Also ganz weit gegriffen ist es auch Natur.
Ja, stimmt.
Was ist dein Unterschied? Also was ist da dein Ansatz?
Also ist es mir einfach eine wichtige Angelegenheit, diese Naturverbundenheit zu vermitteln und jede Garten ist ja ein, je nach der Größe und Beschaffenheit, ist trotzdem ein Teil der Natur. Und ich versuche natürlich immer, die geborgene Werte und Schätze zu finden und allen bestehenden natürlichen Elemente so weit wie möglich aus Grundlage des Konzepts zu nutzen. Und spreche auch das natürlich immer gerne und offen mit Kunden. Aber mittlerweile habe ich auch das Gefühl, dass die wollen auch Natur. Also die kommen auch, es ist eher bei mir eher die Regel als Ausnahme, dass man diese Natürliche im Garten betont und dass man das auch das dort auf jeden Fall integrieren möchte in Form schönen Blumen, Pflanzen, insektenfreundliche Pflanzen. Also das finde ich, also auch für mich ist es auf jeden Fall eine Selbstverständlichkeit, die Natur in einem Garten zu fördern, zu erfüllen, dass für die Kunde, für die Einwohner dort, dass diese auch Freude haben, bei der Beobachtung diese eigene Naturoase im Garten bei. Auch, ja, meine hoffe auch, dass die dabei auch eine tiefe Verbindung mit Natur vielleicht entwickeln oder weiterentwickeln. Gerade wenn Kinder auch da diese Garten ist auf die Kinder in Städten, also eine urbane Umgebung, die diese Kontakte mit Natur und Pflanzen haben, das heißt Selbstverständlichkeit wahrnehmen und auch wenn die groß sind, das auch dann in ihren jeweiligen Aufgaben leben fördern.
Nun lebst du ja in einem zwar kleinen Bundesland, aber einer großen Stadt und dort arbeitest du ja, glaube ich, auch sehr viel. Also in Hamburg und den Randgebieten von Hamburg. Machst du Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen, für die du arbeitest? Also zum Beispiel, wie bringst du die Natur im Kindergarten? Du hattest anfangs erwähnt, du machst auch für Kindergärten was. Oder wie bringst du es in einen alten Bestandsgarten in Hamburg? Auch da gibt es ja unglaublich viele verschiedene Gärten und in einen neuen Garten. Also wie kombinierst du das?
Ja, also jeder Garten ist anders und auch jede Kunde ist anders. Jede Situation, also und man geht immer natürlich immer erst mit dem bestehenden Vegetation, bestehende Strukturen. Ist das Sonne, also ist das Südlage, ist das eher Schattenlage, Nordseite, Ostseite, also mit allen diesen Elementen des Gartens, also man analysiert die, man spricht mit den Kunden und dabei entsteht einfach so ein Gefühl und auch Ideen und man lernt die Wünsche der Kunden kennen und es ist immer so ein Prozess, also was dann durch die Pläne und durch die Gespräche entstehen, also wie soll es werden? Man natürlich, da ist immer bestimmte auch funktionale Sachen. Man sucht Sichtschutz, gerade in Neubaugärten oder wenn das Haus neu gebaut ist. Es kommt die Hecken, die Sichtschutzhecken zu Nachbarn. Man natürlich versucht auch, den eigenen Garten von fremden Blicken, soweit es geht, zu schützen. Vielleicht dann, man sucht auch so Win-Win. Also man sagt, okay, dann vielleicht können wir einen schönen kleinen Hausbaum hier pflanzen, der gerade jetzt diese Obergeschossfenster des Nachbarns schön die Krone da bedeckt. Und ja, also ich habe das nie als irgendwie so eine Problem wahrgenommen, sondern dass man nicht zu sagen da zusammenkommen würde. Mhm. Man findet immer einen gemeinsamen Linie, denn durch Gespräche, ich gehe sowieso immer davon aus, also es ist immer, als Erste steht die Kunde da, also mit ihren eigenen Wünschen und Träumen und auch das Garten. Wie ist das? Wie ist das beschaffen? Ist es groß und klein und wie ist das? Ne? Also da entsteht es einfach. Man sucht die Potenziale aus, man optimiert und findet Potenziale zum Verbesserungsvorschläge und ja, irgendwann ist natürlich auch der Budgetgrenzerahmen erreicht. Man sagt, okay, ja, jetzt hören wir erstmal hier auf. Mehr schaffen wir erstmal nicht. Also ja, deswegen so eine Pauschalantwort kann man dazu sagen.
Ja, wie oft ist eine Sauna mit dabei?
Ab und zu. Also das Sauna ist, also ich merke, viele Kunden lieben Sauna, also die kommen irgendwie so, ich hätte so gerne Sauna. Aber klar, dann es ist auch eine große Investition, das ist da ist mit Rahmenbedingungen verbunden. Wohin kann ich überhaupt eine Sauna bauen? Es muss von einer Grundgrenze bestimmter Abstand, meistens 2,5-3 Meter haben. Also das ist dann alle diese technische Rahmenbedingungen und wie sind die Nachbarn dazu. Also das aber als Idee und als Wunsch begegne ich das oft. Das wird oft gesagt, oh, wir hätten es so gerne. Und dann, ja, also manche dann realisieren auch diesen Traum.
Mir kommt da gerade so ein Gedanke, zwischendurch schiebe ich den jetzt einfach mal ein, sind die deutschen Brüder. Also wenn ich tatsächlich jetzt gerade an Sauna denke und bei uns hier in der Siedlung im Reihenhaus, oder nicht im Reihenhausgarten, aber im Garten der Einfamilienhäuser, das Erste, was so aufploppt, ist Sichtschutz. Ich möchte nicht gucken, dass jeder zukommt. Ist es in Finnland auch so oder spielt das da gar keine Rolle?
Ja, also vielleicht sage ich das, vielleicht kommt es mir aus Finnland so. Nein, also ich finde, Deutsche sind auf keinen Fall Brüder. Also deutsche Saunakultur ist eigentlich ziemlich großzügig, ne? Also wenn ich die Saunalandschaften, ne? Wie diese hier sind. Also in Finnland ist man eigentlich da ein bisschen schüchterner. Also in Finnland, in so einer öffentlichen Sauna, ist es eigentlich auch immer alle die Duschlagen, also naja, duschen nicht, aber es ist auch die Saunen oft, also für die Frauen und Männer getrennt oder dann man trägt einen Badeanzug. Also diese Großzügigkeit, was in Deutschland in Saunen trifft, also das ist in Finnland und skandinavischen Ländern eher selten. Diese Sicht, so was ich immer so betone, ich weiß, es ist tatsächlich, weiß ich nicht, ob das jetzt, es wird mir nie, also, oder es ist, woher dieser Wunsch an Sichtschutz kommt bei Saunathema. Ich glaube, es liegt in meinem Verständnis von eine schöne Saunaerlebnis. Weil ich finde, zu einem gelungenen, schönen Saunaerlebnis gehört einfach dazu, dass du dich wohlfühlst, dass du dich entspannen kannst, dass du einfach so irgendwie keine Gedanken machen musst. Sehe ich jetzt, oder ich sehe gerade, aber einfach brauchst an Blütheit oder Nacktheit oder sowas. Eigentlich sollte da keine Rolle spielen. Und dadurch finde ich das einfach persönlich angenehmer, und so kenne ich das auch vielen in Finnland, dass man durch diese Pflanzung zum Beispiel, wenn du einfach schöne Gräser oder Pflanzbeete, du machst kleine Räume, wo du erstmal, wenn du aus der Sauna rausgehst, dann hast du vielleicht erstmal eine geschützte Bank, wo du dich erstmal, ne, ein bisschen in frische Luft, wo du einfach dich ein bisschen ausruhen kannst. Und dann gehst du die Terrasse, wo deine Freunde und deine Familie vielleicht gleichzeitig grillt, wenn die anderen in die Sauna gehen. Das ist dann, da hast du einfach so eine Trennung. Also du gehst nicht direkt einfach aus der Sauna, ne, nackt in die Terrasse. Mhm. Oder vielleicht das hat auch eher, also ich betrachte diese Saunakultur eher in so einem Privatkreis. Also wenn du mit Familie bist, du bist in kleinen Räumen und du möchtest, ne, also wie gesagt, es manchmal, da passiert schon vieles, ne? Gleichzeitig, ne? Da wird gespielt, die Kinder spielen dort und jemand geht in die Sauna. Dadurch diese bisschen so Privatheit schaffen, bisschen Räume trennen. Ich finde es auch schön, also optisch schön. Man kriegt auch diese Naturfeeling, weil man dann mit Pflanzen arbeiten kann. Man kann von der Sauna einfach Pflanzen sehen, wenn die nicht direkt die See vor oder eine schöne Teich oder Schwimmbecken vor dir liegt, ne? Also diese schöne Blicke und diese Naturfeeling und einfach das Entspanntsein. Und das ist tatsächlich, das interpretiert natürlich Menschen anders. Dann ist Hauptsache, man fühlt sich dabei wohl. Mhm. Deswegen biete ich das mindestens immer an. Oder ich frage nach, wie ist das denn genau bei diesen Kunden? Was ist für den? Ne? Wie fühlen Sie in diesem Thema am Boden?
Ja. Es ist spannend, weil ich glaube, viele Menschen, die ich kenne, die in eine Sauna gehen, die nutzen das eher in einem Hotel oder einer Wellnessanlage so richtig als Kurzurlaub, um dann einfach mal rauszukommen, zu entspannen. Selber im Garten haben die wenigsten tatsächlich eine Sauna. Und ich glaube, das macht's auch nochmal so spannend. Ich gönne mir was Besonderes, ne, indem ich dann in eine Sauna oder sowas gehe. Jetzt hast du es gerade schon genannt, diesen Blick aus der Sauna aufs Wasser. Wenn du Gärten planst, spielt da Wasser eine Rolle? Und wenn ja, welche?
Ja, also Wasser ist auf jeden Fall eine wichtige Thema und immer wichtiger werdende Thema. Nicht unbedingt nur immer als Wasser als Zierpflaster oder als Nutzung, also als Element. Ne? Wir sprechen also, oder meinst du jetzt, wir sprechen über Teiche und Pools?
Generell Wasser im Garten.
Steine, alles. Elemente, die mit Wasser verbunden sind, die eine diese Wasser in den Garten bringen. Also die sind natürlich, also alle lieben Wasser. Also alle sind fasziniert von Wasser. Ich glaube, alle wünschen sich auch Wasser in eine oder andere Form. Auch in ein kleineres Element. Also so wie so eine kleine Brunnen. Ne? Also diejenigen, die vielleicht einen früheren Garten oder irgendwo das erlebt haben, wie einfach so eine kleine Brunnen mit so einer kleinen Pumpe, die so eine geschlossene Wasserkreislauf, also nicht mal großes, ne, Fläche Wasser, einfach diese Geräusch, also diese so eine schöne beruhigende Geräuschspiegel entstehen lassen. Wie fasziniert das ist, wie schön, dass wir da auch irgendwo in diese Atmosphäre mit allen deinen Sinnen, ne, du hörst das, du spürst das und also das ist schon was ganz Tolles und das ist relativ auch einfach in einem so einen Garten integrieren.
Daraus höre ich, du hast keine besondere Vorliebe für eine Form des Wassers, sondern du nutzt Wasser quasi in allen Formen. Wie sich sie dir gerade in diesem Gesamtkonzept für den Garten oder für den Kindergarten passend scheint.
Ja, da geht man immer erst davon aus, welchen Mehrwert sieht meine Kunde bezüglich. Mhm. Man muss mal immer erinnern, also wir gestalten für unsere Kunden, das ist deren Wunsch, deren tiefer Wunsch, in diesem ihren eigenen privaten Außenanlageort sich wohlzufühlen, sich was zu gönnen. Und dann, also wenn das Thema Wasser, also ich würde niemals jemand, also vorher, ja, lass uns mal hier einen riesen Teich brauchen. Also das muss schon von der Kunde selbst kommen. Weil das ist, wie gesagt, dieser Bezug zum Wasser, finde ich auch, ist irgendwie individuell. Und vor allem ist es auch natürlich auch eine Kostenfrage, ne? Also ich finde es einfach, also da muss man immer Rahmen bleiben. Aber wenn diese Idee gebracht wird, dann ist die Diskussion, ja, wenn die Kunde fängt an zu erzählen, dass, oh, da habe ich das gesehen oder da hätten wir gerne, und sagen wir, okay, ich schwimme so richtig so gerne und würde ich, habe irgendwie nie Zeit, in eine Schwimmhalle zu gehen, das wäre mir so wichtig, das wäre mir ein großer Wert, Mehrwert, wenn ich das in meinem eigenen Garten ein ja. Ja, dann nehmen wir das auf. Okay, lass uns mal gucken, was bedeutet das denn? Das ist ja einfach, sagen wir, einfach noch bei Planung. Du kannst alle Alternative, die du ausdenken kannst, kannst du noch auf Papier bringen. Da kannst du noch richtig träumen und toben und diese Alternative entwickeln. Dann kannst du sagen, okay, es ist zu teuer oder geht nicht wegen Rahmenbedingungen dies oder das oder wir müssen das bauen oder unser Garten ist zu steil im Hang, da kann ich kein Becken bauen oder egal was. Also aber das ist einfach dieser Prozess, die Planung, das dient ja dazu, dass wir mit Kunden gemeinsam diese alle Ideen uns so entwickeln, auf dem Papier bringen können, so richtig losträumen dürfen. Und dann nach Schritt bringt man auch mehr Realität in dem Prozess, man sagt, okay, pass mal auf, was wäre hier jetzt die Mini-Variante, was ist vielleicht Maxi-Variante, vielleicht enden wir bei der irgendwo, ne, dazwischen und dann nehmen wir das auf und entwickeln das so eine reichere. Aber wie gesagt, das Wasser, das kann so unterschiedlich sein, also in unterschiedlichen Formen, in groß und klein, von Quellenstein bis zu diese großen Becken geraten. Vorfinden. Das ist mir ein wichtiges Thema zum Wasser. Also jetzt kommen wir natürlich in unsere jetzige Anforderung mit dieser Klimaanpassung und Änderungen unserer Wetterverhältnisse. Also diese Starkregen oder mal Dürre. Also das ist jetzt durch diese Themen dreht es im Garten noch mehr. Also das ist denn nicht so ein, ne?
Das ist ein
funktionales Wasser.
Aber ja.
Da ist Herausforderung, wie wir diese Niederschlagswasser Regenwasser, dass wir auch solche Lösungen finden, die nicht nur funktional und notwendig sind aus dem technischen Sinne her, sondern auch attraktiv, die auch Sinnerlebnisse ermöglichen. Also ich bin immer bereit oder ich müssen Win-Win suchen. Wir können nicht nur irgendwie eine Lösung, eine sagen wir, Herausforderung mit einer Lösung lösen, sondern wir müssen mehrschichtig denken.
Das heißt, du siehst die Tendenz aufgrund der Klimaveränderung, dass wir Wasser auch in einem anderen Kontext denken müssen im Garten.
Ja. Okay. Also so war Wasser auch eine Beleuchtung. Stichwort. Weil das Wasser uns lebenswichtig, ne? Dann merken wir, dass wenn es seit langem nicht geregnet hat, wenn es zu trocken wird und wenn dann die wertvolle Trinkwasser sollte auf den Rasen verspringt werden. Nein, also das Versuch, das dürfen wir nicht machen, langsam. Das müssen wir lösen.
Ihr seid ja in Hamburg wirklich sehr, sehr kreativ, was die Anpassung jetzt der Stadt an die Klimaveränderung betrifft, von den Gründächern, die jetzt auch dann vorgeschrieben werden, von den Solargründächern, die kommen, von den versickerungsfähigen Flächen. Da habt ihr schon eine gewisse Vorreiterrolle. Ich finde das wirklich fantastisch. Gibt es denn in diesem Aspekt oder in auch weitergedachten Aspekten, die wir gerade diskutiert hatten, auch Materialien oder Ideen, auf die du besonderen Wert legst beim Bau von Wasseranlagen? Du sagst, da verzichte ich nicht drauf?
Ja, also Materialien sind immer so eine Frage, die erstmal ein bisschen in einer späteren Phase der Planungsprojekts kommt. Also natürlich bei Materialien. Es kommt erst auch die Frage, wie groß ist der Garten? Diese Materialien, was ich baue, sind die direkt am Haus? Also wie ist die Architektur des Hauses? Wie ist die Lebensstil dieser Bewohner? Also welche Farbwelt haben? Sind die modern? Ist da nur zum Beispiel, ich schaue immer gerne einen Fußboden, ne? Zum Beispiel in einem Wohnzimmer an, oder auch in der Küche, wo man dann nach außen Terrasse tritt, weil man natürlich schon irgendwie von innen nach außen fließen lassen. Das war nur so eine Einheit kreieren. Also da hat man schon sofort irgendwie so eine bestimmte Palette, was dadurch entsteht. Dann wird im Naturstein bestimmte Farbfelder in der Frage kommen. Also die Einstellung zu diesem BWC, also wie manche, Gottes Willen, das nutzt nicht, das ist hässlich. Also insofern finde ich Frage, also könnte ich dir nicht direkt pauschal antworten.
Okay.
Immer verbunden mit dem Rest. Also wir gehen immer so ein bisschen von den großen Sachen, Strukturen und Größen, fangen wir an und dann sehr definiert, das geht jetzt mehr in Richtung Detail. Weiß ich nicht, meine Frage damit antworten.
Ja. Also du bist, wenn ich das richtig interpretiere, bist du einfach offen für alles, solange es sich entsprechende Anforderungen deiner Kundschaft und entsprechende Anforderungen der technischen Anforderungen einfach umsetzen lässt und ins Gartenkonzept passt. So verstehe ich das jetzt. Gibt es etwas, und das möchte ich jetzt nochmal wissen beim Wasser, gibt es etwas, worauf du auf keinen Fall verzichten würdest oder wo du sagen würdest, das mache ich auf keinen Fall mit Wasser?
Nein, auf keinen Fall von wirklich guten Fachsinn verzichten. Also da ist es immer eine, so viel Technik, so viel Know-how dabei, dass man da eine gute, qualifizierte Fachbeamtin so beraten aufnehmen. Das gilt für sauber, genau. Also ich bevorzuge schon gerne zum Kim.
Würdest du den Bau einer Wasseranlage ablehnen, wenn du merkst, das führt nicht zu dem Ziel, zum Beispiel aus Budgetgründen die Kunden sagen, ah, wir bauen das jetzt aber so, weil das ist am Ende günstiger. Es führt aber am Ende nicht zu dem Ergebnis, das sowohl du dir vorstellst, als auch die Kunden projiziert haben. Würdest du dann in dem Fall auch sagen, dann ist Wasser kein geeignetes Element für euch?
Dann ist es dann irgendwann kommt es einfach auf den Tisch. Wenigstens dann, wenn man ja, Kosten gerechnet hat. Wo man, also das gehört zur gute Planung natürlich dazu, dass man einfach alle Alternative vorhanden sind oder was die Kunden wünschen, dass die einfach jede Alternative natürlich auch irgendwie bewertungsfrei erstmal also auflegen. Also das ist einfach respektiert, also Umgang mit Kunden. Also respektieren deren Wünschen und Ziele und auch Budget. Man sagt, okay, ich habe nicht so viel Geld, aber ich möchte einen Pool haben. Okay. Ja, aber irgendwann muss man natürlich dann die Realität ansprechen. Da wissen Sie, das, was Sie wirklich wünschen, ist unbedingt.
Wenn wir jetzt nochmal, du hattest den Klimawandel oder die Klimaveränderung ja schon angesprochen und wie du das Thema Wasser siehst, wie hat sich deine Gartenplanung in den letzten Jahren vor dem Hintergrund der Klimaveränderung adaptiert oder angepasst an diese neue Situation?
Ja, also hat auch zum einen der Auswahl der Pflanzen. Da geht man schon mittlerweile viel sorgfältiger um mit dem Thema der wie viele zum Beispiel Bewässerung oder wie wasserdurstig diese Pflanzen sind oder wie, also man geht, also die, wenn man sagt, ist natürlich ist wichtig, die Standortbedingungen einer Pflanze zu respektieren oder die nach den eigenen Standortbedingungen auf Pflanze, das heißt, müsst du wie eine Schattenpflanze in die pralle Sonne setzen, weil der müsste, also wenn sie technisch her, theoretisch könnte man dann da überleben, aber man bräuchte sehr viel Pflege und sehr viele Bewässerungen, dass die Pflanze dort überlebt. Und das ist, ja, also man geht natürlich, man kennt, das ist natürlich irgendwie so eigene, kennt das, weiß natürlich schon, was funktioniert, wo und was nicht. Aber da kommt man auch mal dazu und würde sagen, ich möchte die gerne haben. Ja, da ist dann auch dieses Gespräch vielleicht ganz einfach. Wissen Sie, sehr viel Hortensien, aber die Hortensien sind dann auch bewässern. Und was ist die Einstellung dazu? Die dann auch im Sommermonate können nicht über Urlaub fahren und da müssen sie das organisieren, was dann diese Trockenperiode besteht. Also Pflanzenauswahl ist eine und das Zweite ist dann auch, hier kommt ein Material. Also zum Beispiel, du erinnerst auch, also früher war, also es ist jetzt in den letzten Jahren sehr viele neue Steine, Betonsteine, also diese Sicherungssteine, Steine, Betonsteine auf den Markt kommen und auch Steine, also Platten, die Versickerung auch, wo größere Fugenanteil ist, dass der Wasser sickern kann oder auch mal, dass das ein Drasenfugen. Du kennst ja auch, früher waren diese ganz hässlichen Gittersteine, ne? Diese nur auf dem Parkbänken.
Ja.
Also wirklich keine optische irgendwie Schönheit. Aber für diese Segment ganz viele neue Produkte. Also da gibt es plötzlich Auswahl. Du kannst zum Beispiel Rasensteine richtig schöne mit linearen Fugen, mit so einer Katzenkopf-Optik haben, unterschiedliche. Da merkt man, dass der Markt, die Hersteller in diesem Segment auf jeden Fall viele neue Produkte bringen. Dadurch macht es auch viel mehr Spaß. Oder es ist auch leichter, dann wirklich auch schöne Flächen mit diesem neuen Material zu gestalten. Hat man mehr. Und ja, vielleicht nochmal einfach als Dritte dazu. Klar, jetzt ist diese Zisterne, also wie Wasser, wie können wir jeder Schlag Wasser natürlich trockene Periode zur Verfügung stellen. Da kommt es auch spannend hin. Man wird schon durch den Automarkt und so, wow, also so Zisternenbaum. Also das ist auch so ein Thema, was man auch letztendlich gar nicht sieht, weil das alles unter Erde ist. Aber
Und das macht, glaube ich, unser Beruf einfach auch so unglaublich spannend, weil wir natürlich aufgrund dieser einerseits naturnahe Nähe und andererseits dieser Vielseitigkeit, die es in unserem Beruf gibt, immer wieder neue Spielplätze finden, auf denen wir uns austoben können und austoben dürfen. Wenn wir jetzt so langsam zum Ende unserer Episode kommen, habe ich noch ein, zwei Fragen. Also die eine ist natürlich, wenn du jetzt an Finnland, an deine Heimat denkst, gibt es einen besonderen Ort, den du mit Wasser in Finnland verbindest? Also vielleicht einen Tipp zu einem, ja, dann wäre ich schon bei den Tipps. Also sagen wir mal erstmal einen Ort mit Wasser in Finnland, wo du sagst, das ist mein Lieblingssee.
Ja, du, da gibt es so viele Seen. Also ich würde sagen einfach Sielensee Richtung Seenplatte in Mittelfinnland. Also erstmal würde ich raten, Sommerzeit, weil für deutschen Urlaube, also Deutsche kennen natürlich Sauna eher in Winterzeit, ne, in kühlen Zeiten. Aber ich würde dann empfehlen, gerade für die deutsche Urlaube, die sich für Sauna interessieren, einen Sommerurlaub. Und da es bietet viele, also der Angebot ist riesig. Aber vielleicht einfach eine Auto mieten und in Richtung Mittelfinnland fahren, schöne Landschaften entdecken und ein kleines Ferienhaus am See für ein paar Tage mieten. Und das glaube ich ist eine gelungene Urlaub zu erwarten.
Okay, das ist jetzt schon der erste Tipp. Normalerweise stelle ich immer die Frage, hast du drei Tipps für unsere Zuhörer, wenn sie sich in deinem Fall dann für einen Garten mit Wasser und Sauna und Finnland interessieren. Also einen Tipp hast du uns gegeben, wann wir am besten nach Finnland fahren sollten. Hast du noch mal ein, zwei Tipps für unsere Zuhörer?
Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt mit Finnland in dem Sinne, also das ist jetzt kein Reisetipp, wenn es einfach nach Garten und Wasser und Sauna in Garten. Jetzt will ich mir eher so, denke ich, an deutsche Gärten, private Gärten hier. Da, das habe ich schon erwähnt, also finde ich einfach, aber es ist immer eine wichtige Angelegenheit, dass diese Fachfirmen also zu nutzen für Beratung und Ausführung, wenn es um solche technische und komplizierte Anlagen wie ein Teich und Sauna schon sind. Also das auf jeden Fall. Aber sonst jetzt, wenn man mehr über das Konzept oder das, wie man sich den eigenen Garten sich vorstellt, berücksichtigen Sie die Pflanzung. Also ich manchmal, also jetzt stelle ich mir vor, also ne, zum Beispiel, wenn du viele so Saunakataloge guckst, ne, wo die rendiert, also für die so eine mit Computer erzeugte so Visualisierungsbilder von unterschiedlichen Saunen zu sehen sind, dann ist da meistens, das ist immer so, ne, der irgendwo Pool und dann hast du die Terrasse umherum oder die Poolrandung und da steht einfach wie eine Möbel drauf, dann die Sauna. Und dann habe ich immer so, ja, da Garten bietet viel mehr, ne? Also Garten hat viel mehr Potenzial. Einfach, ne, wenn man dann doch den Sauna bisschen vielleicht 2-3 Meter nach hinten drückt, dazwischen ein Pflanzbeet platziert mit Gräser. Also nehmen Sie einfach die Natur irgendwo in Ihr Konzept mit. Nutzen Sie Blumenbeete, Staudenbeete, Gräser und Gehölze, die bringen Schatten und also spenden Schatten und auch einfach strukturieren Garten. Und das lohnt sich dann, da werden sie auf jeden Fall, denke ich mir, wohlfühlen. Dann kommt das diese Natur auch mit den Pflanzen und in den Garten so wirklich hinein.
Da sind wir dann quasi wieder am Anfang des Gesprächs, die Naturverbundenheit der Finnen, ne?
Ja.
Hast du noch einen Tipp?
Ja, also dann, naja gut, also das ist das, was wir, dass wir, wenn diese mittelfristig oder in Zukunft denkende, das ist wichtig, einfach auch diese klimatische Änderungen auch gleich mitzudenken. Also lassen Sie, also nicht zu viel Pflaster, ne? Bitte versuchen Sie die Versiegelung zu vermeiden und oder dann auch diese neue Produkte zu nutzen, die auch ermöglichen, den Regenwasser in den Boden zu versickern. Nutzen Sie, sammeln Sie Regenwasser ein und gehen Sie schonend um mit dem wertvollen Trinkwasser.
Das ist ein sehr schöner und sehr wichtiger Schlusssatz. Denn das ist tatsächlich nicht nur das Thema, um das sich dieser Podcast dreht, sondern ein Riesenthema für uns in der Zukunft, glaube ich auch. Wasser wird immer kostbarer und immer seltener, vor allem Trinkwasser für uns Menschen. Das war eine wunderschöne Reise. Ich sitze übrigens immer noch auf der Saunabank und schaue in den nicht enden wollenden Sonnenuntergang. Und ja, das Bild hast du mir eingepflanzt. Das muss ich jetzt erstmal wieder loswerden.
Ja, dann freue ich mich, weil das ist mir auch wichtig. Also das ist für mich auch so eine Bild, den ich sofort mit Finnland binde. Und das macht mich glücklich. Das ist auch verbindet vielleicht zu dieser finnische Glück. Dieser ist garantiert ein Glücksort. Das ist, und wir Finnen haben, wir sind glücklich auch da deswegen, weil wir einfach an diesen alltäglichen Zugang zu einem solchen Erlebnis haben, mit so viel Wasser, mit unseren Saunen und Natur. Das ist ist fast Selbstverständlichkeit und das ist jetzt, das sicherlich fließt in diese finnische Glück.
Dazu gibt es nichts mehr zu sagen. Das war ein wundervoller Schlusssatz. Annelie, ganz herzlichen Dank, dass du mir in dieser knappen Stunde Rede und Antwort gestanden hast, um Finnland, um Sauna, um deine Arbeit als Gartenplanerin in Hamburg. Und natürlich werde ich das in der Folgenwebseite auch verlinken, damit die Menschen, die gerne zu dir Kontakt aufnehmen wollen, das auch können.
Also vielen Dank. Ja. Also sehr, sehr gerne. Und ich danke mich auch sehr, sehr herzlich bei dir, Jörg. Es hat Spaß gemacht.
Ja. Sehr gerne. Es war mir ein Fest, wie das so schön heißt. Und euch da draußen, die zugehört haben, ihr wisst, die nächste Ausgabe kommt auf jeden Fall. Und bis dahin, bleibt im Strom. Tschüss.
Wasserkünste, der Podcast, der die Strömung von Kunst, Kultur und Gartenkultur miteinander verbindet. Künstler.